Fleisch. Immer mehr Menschen essen weniger davon. Aus Ideologie, aus Neugier, aus Gesundheitsgründen oder fürs Klima. Heute schauen wir uns an, ob und wie man fleischlos wirklich glücklich wird und wie pflanzliche Küche so schmeckt, dass nichts fehlt. Das alles bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo zu einer neuen Folge von Iss, Ernährungswissen mit Biss. Wie immer mit uns beiden. Ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller. Hallöchen. Heute geht's um ein Thema. Ja, da glaube ich, ja, da wird's immer so ein bisschen emotional. Bei mir auch. Es geht nämlich um Fleisch. Die einen sagen, ohne geht gar nichts. Die anderen sagen, darf man eigentlich gar nicht mehr so richtig essen, oder?
Stimmt. Und genau da wollen wir heute mal ein bisschen Druck rausnehmen. Ganz wichtig, sagen wir direkt, wir wollen hier niemanden erziehen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, mir persönlich ganz wichtig. Niemand muss ab morgen Veganer werden. Das wäre auch eine ziemlich strenge Form der Ernährung. Aber wir wollen uns anschauen, was passiert, wenn man weniger Fleisch isst für Gesundheit und Globus. Also ich komme ja aus einer Metzgerfamilie. Mettigel, Schweineschnitzel waren mein täglich Brot. Die Wursttheke quasi mein Kinderzimmer. So bin ich groß geworden. Als Schüler hatte ich einen Body Mass Index wie Buddha.
Also, ehrlich?
Ja. Nee. Dann habe ich aber auch mal eine Zeit lang, ich habe dann Leistungssport gemacht, also ich war dann Radsportler, habe mal eine Zeit lang vegan gelebt. Also Verena ja auch, meine Frau. Und bin aber auch wieder rückfällig geworden. Also vegan ist eine super Sache, aber auch eine strenge Forderung, wie ich es eben schon gesagt habe. Essen ist ja mehr als nur sich mit Energie zu versorgen. Essen ist ja Tradition, Kultur, Identität und auch natürlich eine Geschmackssache, die du dann hoffentlich löst. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, oder euch, für mich wäre die höchste Form der Entwicklungsstufe, wenn mal irgendwann für mich kein Tier mehr sterben müsste.
Ja, das ist natürlich.
Das wäre so reine, so ein ethisches Ding, was ich aktuell mache. Ich lehne Wurst in Plastik ab.
Also das finde ich schon mal super.
Das versuche ich echt, ja. Und ich esse kein Kalb und esse kein Lamm. Ich weiß nicht, das hat mir einfach, irgendwann war das vorbei. Und ich habe mir gedacht, nee, also wenn, gut, da mag man jetzt auch wieder viele Ansichten haben, aber wenn so ein Tier irgendwie schon auf die Welt kommt, dann muss es nicht gleich wieder die Augen zumachen. Also das ist eigentlich so, jetzt habt ihr mal ganz grob so meine Herkunft, dass ich eigentlich eine ziemlich fleischverliebte Familie so hab. Und bei uns gibt's ziemlich oft Fleisch und ich ziehe mich da immer mehr von zurück. Nicht, weil es mir nicht schmeckt, sondern halt eben aus, sagen wir, gesundheitlichen, ethischen, aber auch globalen Gründen.
Also ja,
wenn man so in die Zukunft denkt, das ist schon ein schwieriges Thema, dass wir halt so diesen Fleischkonsum, den wir heute haben, weiterhin überhaupt decken können. Ne?
Kurze Werbepause.
Werbung.
Als Köchin kenne ich es einfach nur zu gut. Ein passender Wein macht ein Gericht erst richtig rund. Oder ganz nach unserer Iss-Ernährungswissen mit Biss-Devise, maximal lecker. Und genau diese perfekte Ergänzung kannst du dir jetzt ganz einfach nach Hause holen, ohne dass du dafür erst ein Weindiplom brauchst. Wir haben eine Empfehlung, die mal richtig gut zu einem entspannten Abend und zu jedem Gericht passt, versprochen. Nämlich der Online-Weinhändler vinos.de mit V geschrieben bitte. Vinos arbeitet direkt mit spanischen Winzern zusammen und bringt ziemlich viel mediterranes Urlaubsgefühl ins Glas. Ganz ohne snobby Vibes, sondern unkompliziert und einfach zugänglich. Das ist mir ja als Köchin immer super wichtig, denn ich bin ja auch kein Sommelier. Bei Vinos findest du hochwertige Weine für den Alltag, egal ob zu Pasta, vegetarische Gerichte oder einfach ein entspanntes Dinner mit Freunden. Der passende Wein macht oft den kleinen, aber feinen Unterschied.
Und auch für Leute wie mich, die keinen Alkohol trinken, gibt's bei Vinos eine schöne Auswahl an alkoholfreiem. Meine Empfehlung, alle haben mich einmal durchs Sortiment gekostet und ich kann euch sagen, mir haben wirklich alle geschmeckt. Egal ob alkoholfreiem Aperitivo, Sauvignon Blanc oder bärigem Rotwein. So, und weil's so lecker war, gibt's jetzt für euch noch ein Kennenlernangebot. Über vinos.de/biss bekommt ihr ein Weinpaket mit rund 50% Kennenlernrabatt für nur 29,99 €. So kannst du dich ganz entspannt durchprobieren und deinen Favoriten fürs nächste Dinner finden. Ihr könnt zwischen verschiedenen Paketen mit und ohne Alkohol wählen. Als Extra bekommt ihr sogar noch ein Gläserset von Schott Zwiesel dazu. Finde ich sehr schön, das Gläserset übrigens. Als Neukunden bekommt ihr das Ganze sogar versandkostenfrei. Probiert's aus, geht auf vinos.de/biss. Dort bekommt ihr die Pakete für 29,99 € mit rund 50% Rabatt. Das Angebot gilt bis zum 30.05.2026 und wie immer verantwortungsvoll genießen ab 18.
Also, gutes Essen verdient guten Wein, egal ob mit
oder ohne Alkohol.
Jetzt geht's weiter.
Ja, wir essen einfach zu viel. Das muss man ehrlich sagen. Ich finde, also das sehe ich natürlich auch in den Restaurants und alles. Wir essen einfach zu viel Fleisch. Das sehe ich auch bei mir. Und ich muss ehrlich sagen, was ich so schön finde, ich bin ja auch nicht vegan, um Gottes Willen, aber ich mag die vegane und die vegetarische Küche enorm. Also ich finde, die gibt so viel. Und jeder, der sich mal ein bisschen damit beschäftigt, ist eigentlich wirklich und sagt dann, okay, auch wenn sie bei mir dann im Restaurant oder irgendwo essen oder bei Events, dann sagen sie, okay, vermisse ich gar nicht das Fleisch oder den Fisch oder irgendein tierisches Produkt, ne? Weil man sagt, okay, man kann das echt ganz gut auswählen.
Das ist ja das Witzige, ne? Dass man oft, also ich erwische mich oft dabei, dass man sich was macht und dann hinterher denke ich, ach guck mal, das war jetzt vegetarisch oder gar vegan. Und
man denkt es gar nicht so.
Man denkt es nicht und es sind auch klassische Gerichte und früher war das ja einfach so, ne? Dass man ganz traditionell einfach, es gab den Sonntagsbraten und unter der Woche dann überwiegend grünbasiert, Hülsenfrüchte, ne? Eintöpfe und
so. Ich kenne das auch noch so und ich vermisse es auch nicht. Also ich esse nicht so viel Fleisch, muss ich ehrlich sagen, auch zu Hause nicht. Wir machen es mal, klar, aber zum Beispiel mein Mann hat, wo ich ihn kennengelernt habe, viel zu viel Fleisch gegessen. Inzwischen ist es auch wirklich so, dass es wirklich nur noch gutes Fleisch ist. Also da kommen wir aber später ja nochmal zu dem ganzen Thema. Ja. Aber auch viel, viel weniger. Und dass er sogar das nicht vermisst. Also Tofu brauche ich ihm nicht servieren, da ist er nicht dabei. Aber das ist auch was, man muss nicht nur, weil man vegetarisch Tofu essen. Das ist so viel, also in ganz vielen Köpfen drin, dass man sagt, oh Gott, jetzt kann ich nur noch Tofu essen. Ja. Nee. Also damit werden wir dann mal aufräumen heute.
Also wir wollen es ja heute auch niemandem madig machen, sondern eher schmackhaft machen, dass Gemüse und grünbasiert, das eben sehr lecker schmecken kann. Da ist in der Hauptsache Antonina verantwortlich. Ja. Und was mir aber, da hilft es manchmal nicht, was der Regenwald ist weit weg, da kommen wir gleich noch zu.
Ja, kommen wir noch zu.
Ob der sterben muss oder nicht, dann sieht man die Tiere ja nicht unbedingt, wenn sie geschlachtet werden und so.
Es hängt echt viel dran. Aber es ist auch wirklich wichtig, dass man weiß, woher es kommt. Aber dazu kommen wir dann nochmal. Also ich würde mal sagen, ganz konkret, was heißt es eigentlich in der Küche? Was koche ich dann? Wie wird Gemüse richtig gut? Wie fehlt... Also,
das will ich wissen von dir.
Oder? Wie fehlt mir dann irgendwas? Also dafür bin dann ich zuständig. Aber Achim, jetzt fängst erstmal du an.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
So Achim, jetzt fangen wir an mit der Frage der Fragen, wo jeder sich auch so ein bisschen beschäftigt wahrscheinlich. Wie viel Fleisch und Wurst essen wir eigentlich?
Das ist eine spannende Sache und ich bin da mal so ein bisschen zurückgegangen, also jetzt nicht ganz so weit zurück, braucht ihr keine Sorge haben, aber so um 1800 lag der Fleischverzehr im deutschsprachigen Raum gerade mal bei 16 Kilo pro Kopf und Jahr. Also deutlich, 16 Kilo. Also Fleisch war damals oft eher ein Festtagsessen, also keine Alltagsroutine, auf keinen Fall. Also schon auch da Sonntagsbraten, so ein Stichwort. Oder das Fleisch einfach was Besonderes war, ne? Und heute essen wir in Deutschland im Schnitt rund 53 Kilo Fleisch im Jahr. Und Anfang 1990, also der 90er Jahre, waren es sogar noch über 60 Kilo.
Ah, es war mehr.
Also 1991 haben wir 64 Kilo pro Kopf und Jahr gegessen. Also das ist eine gehörige Menge. Und immerhin seit den 90er Jahren ist der Fleischverzehr langfristig tendenziell eher rückläufig, also nimmt ab. Auch wenn nicht jedes einzelne Jahr niedriger liegt als das davor, sondern es schwankt auch, aber in der Gesamttendenz geht es eher runter. Für eine gesundheitsfördernde Ernährung empfiehlt die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, jetzt neuerdings, das ist noch nicht so alt, nicht mehr als 300 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche. Und das werden aufs Jahr gerechnet, werden wir also da wieder, wo man so, um 1800 lag, also bei 15,6 Kilo, also da werden wir jetzt wieder ein paar Jahre zurück. Und mehr braucht es ernährungsphysiologisch nicht. Also wenn man jetzt quasi über die Nährstoffe geht. Für echte Fleischfans ist es eher eine homöopathische Dosis oder anders gesagt ein Vorspeisen Carpaccio, also sehr wenig. Aber unterm Strich heißt es, im Durchschnitt liegen wir immer noch bei rund 37 Kilo pro Jahr über der Empfehlung.
Pui. Ne?
Also nur mal ganz grob gerechnet, würde jeder Deutsche bloß an einem Tag in der Woche fleischlos essen, dann würden wir damit schon 157 Millionen Tiere weniger verspeisen.
Boah.
Würde im Teller nur einmal die Woche, fleischlos, an einem fleischlosen Tag, ne? Und das wird die Umwelt kolossal entlasten. Ich finde ja auch, dass es schon mal ganz gut täte, wenn man mal eine Hauptmahlzeit, also das Mittagessen oder ein Abendessen, mal kein Fleisch isst.
Ja.
Bei vielen ist Fleisch also immer irgendwie mit dabei. Mhm. Und auch das, aber würde man jetzt einen Tag mal fleischlos essen, dann 157 Millionen Tiere weniger.
Das ist irre.
Jetzt mag man die langfristige Frage stellen, dann werden die Tiere ja auch gar nicht geboren, das sind ja Nutztiere, ja, und so weiter und so fort. Aber immerhin, es müssten die Tiere nicht sterben. Man würde weniger essen und das hat natürlich auch schon fürs Klima entlastet einfach die Umwelt kolossal, ohne dass wir jetzt zu Vollzeit-Vegetarier oder Vegetarierin konvertieren müssen. Darum geht's nicht. Tierisch viel bringt's halt auch schon, wenn man einzelne Mahlzeiten, wie gesagt, einfach mal drauf achtet, dass da nur Pflanzliches drinsteckt. Und damit tun wir halt auch was fürs Tierwohl, für die Umwelt und natürlich auch für die eigene Gesundheit.
Für uns auch, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Aber sag mal, Fleisch und Wurst, wir waren ja jetzt gerade dabei. Wie ungesund oder gesund sind sie denn wirklich?
Also dafür habe ich für unser Buch, das muss man jetzt nicht kaufen, also Christian Siener und ich, wir haben ein Buch geschrieben, Böse Milch, guter Dinkel, so heißt das. Und da haben wir uns intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sieht's denn eigentlich jetzt mit dem Thema Fleisch aus, Fleischersatzprodukten und so. Und deshalb würde ich das einmal so, wie wir es da recherchiert haben, weil das war eine ziemlich umfassende Recherche, wo wir die Studien mal, die es dazu gibt, auf den Tisch geworfen haben und verglichen haben. Und da lässt sich sagen, dass im Jahr 2015 stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung, also die IARC, rotes Fleisch, also von Rind, Kalb, Schwein, Schaf, Lammfleisch und verarbeitetes Fleisch wie Wurstwaren als krebserregend ein. Und wenn man sich jetzt die Studien mal dazu anschaut, im Jahr 2023 stellten die Wissenschaftler fest, dass der Verzehr von unverarbeitetem rotem Fleisch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 11% und verarbeitetes Fleisch um 26% erhöht hat. Das Risiko für Typ 2 Diabetes ist um 27% gestiegen bei unverarbeitetem und 44% bei verarbeitetem Fleisch. Andere Studien zeigten, dass rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch das Brustkrebsrisiko um 6% und das Dickdarmkrebsrisiko um 18% erhöhen kann. So. Aber das Fazit, was man jetzt aus allen Studien ziehen kann oder Untersuchungen, also die gesundheitliche Auswirkung von Fleischkonsum basieren meist auf epidemiologischen Daten. Bisher liegen keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse aus Interventionsstudien vor und deshalb bleibt der Einfluss von Fleisch auf unsere Gesundheit eher unklar. Also hängt natürlich mit vielen anderen Faktoren auch noch zusammen und daher gilt auch hier Fleischgenuss mit Augenmaß. Das würden wir eher empfehlen, dass man schon hinschaut. Aber es gibt wirklich noch nichts aus einer Interventionsstudie, das sagt, dass Fleisch de facto jetzt der Fleischkonsum ungesund sei.
Ah ja. Mhm. Ah, das ist spannend. Aber es gibt ja auch Fleischersatz, ne? Mhm. Und ist das gesund oder ist das eine pure Chemiekeule?
Na, also nicht nur Veganer greifen gern zu Fleischersatzprodukten. Auch das Thema haben wir da intensiv behandelt und haben uns das angeschaut in dem Buch oder für das Buch, wo es eigentlich darum ging, dass man mal quasi alles screent, also sich alles anschaut. Also Sina, unser Team und ich. Und wir dann zu so einem Fazit kommen oder zu so einem Conclusio, was ist da eigentlich dran? Also das heißt jetzt nicht auch mit dem Fleischgenuss mit Augenmaß. Das heißt, dass man wirklich hinschauen sollte, das eher wie früher machen sollte, der Sonntagsbraten und dass eine grünbasierte Ernährung schon gesünder ist. Aber das bezieht sich jetzt ganz explizit, also dass man mich da jetzt nicht falsch versteht, auf rein, wenn man Fleisch quasi einbindet in einen gesunden Rahmen, ob es gleich sozusagen ungesund ist. So, und das haben wir halt eben auch gemacht bei dem Thema Fleischersatz. Also immer mehr Normalesser möchten gern ab und zu auf Fleisch verzichten. Und dadurch hat sich die Produktion in Deutschland, also von Fleischersatzprodukten, von 2019 bis 2023 von rund 60.000 Tonnen auf rund 122.000 Tonnen mehr als verdoppelt. Also das ist schon eine hohe Nachfrage. Und die Fleischalternativen sollen dann in erster Linie so schmecken, zumindest ist das, was das Marketing ist. Ich weiß, du hast einen ganz anderen Anspruch.
Alles gut.
Sollen sich so anfühlen und so aussehen wie eben Fleisch oder Fleischprodukte an sich. Also die klassische Leberwurst oder so, ne, dass das eben vegan gebaut wird. Oder der Schnitzel, der Klassiker. Und das, obwohl die fleischfreien Produkte aus halt eben Sojabohnen, Erbsen, Lupinen oder Pilzen auch hergestellt sind. Das gelingt zunehmend besser. Und was die Ökobilanz von Fleischersatzprodukten angeht, da schneiden sie in der Regel deutlich besser ab als Fleisch und Wurst.
Ah ja, sogar die Ersatzprodukte.
Mhm. Ja, ja.
Ach, irre.
Aber die Zusatzstoffe sind halt entscheidend. Mhm. Also auch für den Gesundheitsaspekt. Die Grundstoffe von Fleischersatzprodukten sind oft nachhaltiger als Fleisch und enthalten weniger, sagen wir mal, ungesunde, schädliche Fette und Cholesterin. Dafür aber ein Eiweiß oder Proteine mit einer geringeren biologischen Wertigkeit, also Proteine, die weniger gut vom menschlichen Körper in eigene Proteine, Eiweiße umgewandelt werden können. Um einen fleischähnlichen Geschmack zu erzielen, sind viele Verarbeitungsschritte und Zusatzstoffe nötig, also Aromen, Stabilisatoren, Verdickungsmittel und. Was davon jeweils gut oder weniger gut für unsere Gesundheit ist, müsste für jeden Stoff dann einzeln immer geprüft werden. Eine Arbeit, die wir hier nicht leisten können. So, ja, deshalb bist du auch da, dass du sagst, so hier, das machen wir mal ganz natürlich und schmeckt's auch. Oder besser sogar noch, oder so schmeckt Gemüse richtig gut, ohne dass man es jetzt unmittelbar mit Fleisch vergleicht. Fest steht aber, dass es sich bei Fleischersatzprodukten um stark verarbeitete Lebensmittel handelt zumeist, die grundsätzlich weniger empfehlenswert sind. Und zudem können Zutaten wie Lupine und Soja Unverträglichkeiten auslösen, darf man auch nicht vergessen. Und das Fazit von Professor Sina und mir ist hier, also Fleischersatzprodukte sind aus ökologischer Sicht durchaus eine sinnvolle Alternative zu Fleisch und Wurst. Bevor Sie das Erbsensteak oder Lupinenschnitzel in den Einkaufswagen legen, sollten Sie einen Blick auf die Zutatenliste werfen. Und hier gilt, je weniger da drauf steht, umso mehr ist für die Gesundheit drin.
Ja.
Also weniger ist mehr. Ich würde immer sagen, also so eine Zutatenliste verträgt immer maximal fünf Zutaten. Mhm. Dann wird
ja, und
das,
manchmal ist echt irre, gell, was da alles draufsteht. Das ist ja wirklich ein Bio-Text.
Wie eine Einkaufs- oder beziehungsweise wie so eine Nebenwirkungs-Packungsbeilage.
Also manchmal echt erschrocken. Also letztes Mal auch, mein Mann hat mir was mitgebracht und dann habe ich gesagt, hast du mal hinten drauf geguckt. Der ist fast umgefallen, hat er gesagt, oh, das hätte er nie gedacht. Aber manchmal lohnt sich das wirklich, weil man ist so automatisch und kauft was. Also das finde ich einen ganz, ganz guten Tipp, sich einfach mal ein bisschen mehr...
In der Kürze liegt die
Würze.
Die gesundheitliche Würze.
Also, und wie stehst du denn bei Wurst und Fleisch zu Bio?
Also, da kann man jetzt ganz weit ausholen, aber der Dirk Steffens, kennt man ja, ist ein Wissenschaftsjournalist, kennt man von Terra X und so, der hat mir mal erzählt, dass für 8 konventionelle Bratwürstchen, dass es im schlimmsten Fall 1 Quadratmeter Regenwald kostet.
Für 8 Würstchen?
Das heißt, für 8 normale, also keine Bio-Würstchen, muss 1 Quadratmeter Regenwald sterben.
Hui.
Im schlimmsten Fall. Mhm. Das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber wenn man mal überlegt, dass wir allein in Deutschland, wir Deutsche, im Durchschnitt pro Sekunde über 200 Bratwürste essen.
Nee.
Das sind 7 Milliarden pro Jahr.
Puh.
Da geht am Ende ganz schön viel Regenwald drauf, weil halt eben für die Fleischindustrie ja Soja angebaut wird und dafür muss eben Regenwald sterben. Deshalb ist natürlich so ein Bio-Siegel ganz gut, weil man halt eben weiß, oder man kann davon ausgehen, dafür geht jetzt zumindest, eben wenn es um die Bratwurst geht, um die Würstchen, kein Regenwald drauf. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht auch kleine Bauern gibt, die beispielsweise, also ne, wir kennen ja unseren Luisenhof, das ist vorhin oder im Vorgespräch haben wir das auch schon kurz angerissen. Es ist ja so, dass es auch kleine, sagen wir mal, Landwirte gibt oder die halt Fleischwirtschaft sozusagen betreiben und die ihre Tiere auch mit regionalem oder mit selbst angebautem füttern. Also jetzt nicht unbedingt mit Soja. Dann wären wir eben genau wieder bei der Problematik, sondern die darf man natürlich auch nicht vergessen. Also Bio macht halt auch nicht immer und für jeden Sinn. So, und da sollte man dann vielleicht einfach mal nachfragen in kleineren Betrieben, wie fühlt er die eigentlich genau.
Ja.
Nebst den Tieren mal in die Augen zu gucken, was Geldbeutel und Tierwohl
gut ist. Hat man einfach ein anderes Gespür. Also ich wünsche das jedem. Um Gottes Willen, es gibt es ja auch nicht überall, dass man aus der Haustür geht und um die Ecke hat man irgendwie eine Landwirtschaft oder einen Biobauernhof oder einen normalen Bauernhof. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, geht da mal hin. Allein mit euren Kindern, mit den Großeltern, mit den Eltern. Schaut euch das mal an und man hat ein ganz anderes Gefühl, finde ich, für die ganze Landwirtschaft. Ja? Was das bedeutet, der Kreislauf und wie dann einfach auch respektvoll mit den Tieren umgegangen werden kann. Also das finde ich was ganz, ganz Schönes. Ne?
Ja.
So. Aber eine Frage habe ich noch.
Ja, bitte.
Es geht ja darum, auch wenn ich jetzt zum Beispiel weniger Fleisch esse oder auch sage, komm, ich will mich jetzt wirklich auch vegan ernähren, weil das ist auch eine ethische Sache vielleicht, aber muss ich da auf irgendwas achten? Fehlt mir da was? Brauchen wir Fleisch zum Essen für uns?
Ja, also muss man jetzt keine Sorge haben. Wer jetzt spontan auf vegan umstellt, der riskiert jetzt nicht gleich eine Unterversorgung. Mhm. Allerdings habe ich da auch schon irgendwie so meine Erfahrung mitgemacht. Also eine frühere Freundin von mir hat relativ früh angefangen mit der veganen Ernährung. Wir waren das ist jetzt über 15 Jahre her.
Damals war es aber noch nicht populär.
Damals war es überhaupt nicht populär. Es gab auch keinen, in Hamburg gab es keinen veganen Supermarkt beispielsweise. Wir sind nach Berlin gefahren. Mhm. Da gab es den ersten. Und das war echt total interessant, dass es da so viel tierfreie Produkte irgendwie gibt. Mhm. Und also da war das völlig ungewöhnlich. Aber es war so, dass sie damals irgendwann, also nach 2-3 Jahren, totalen Hieber gekriegt hat auf Zitronen und Orangen. Mhm. Und zwar hat sie damals dann einfach in Zitronen gebissen wie unser eins in Äpfel.
Aber dann hat ihr was gefehlt. Oder das kenne ich so ein bisschen von meiner Mama, die hat immer gesagt, wenn man irgendwas Seltsames isst.
Also das ist schon krass. Und sie ist dann natürlich zum Arzt und sie hat eine extreme Eisenunterversorgung, also einen Eisenmangel. Ah. Und durch das Vitamin C nimmt man das pflanzliche Eisen, also durch die vegane Ernährung, einfach besser auf. Also der Körper hat ihr schon irgendwo gezeigt, bitte, ist jetzt nicht nur Eisen, sondern ist auch Vitamin C dazu, dass du es besser aufnehmen kannst.
Oh, das ist ja schlau.
Und dann hat sie den Eisenmangel dann wieder gedeckt durch Supplements und so. Und dann war es auch wieder gut. Dann war der Jipper auch weg.
Okay,
so,
okay. Ne?
Also das Umstellen von Rot auf Grün, also von Fleisch auf Pflanze, sollte man schon mit Bedacht und mit viel Abwechslung angehen, also dass man das auch berücksichtigt. Mhm. Also wer sich jetzt man kann natürlich nur Pommes essen, Puffreis, Sojapudding und so weiter, geht auch, dann kann man sich auch vegan ernähren. Und dann können eben auf Dauer wichtige Nährstoffe durchrutschen, also B12, Eisen, mit der Problematik, dass man es eben mit Vitamin C kombiniert, dass es dann eben besser zu aufzunehmen ist. Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel sind in pflanzlichen Lebensmitteln Mangelware. Und das gilt aber übrigens auch für jede Form von einer unausgewogenen Ernährung, ne? Mit oder ohne tierische Produkte. Also Langzeitveganer sollten darum wissen, wie sie ihren Nährstoffbedarf gut decken könnten. Und deshalb ist für mich eigentlich die wichtigste Empfehlung immer Eat the Rainbow. Also alle Vielfalt. Farben des Regenbogens sich rein drehen und essen.
Ja.
Also bunt ist gesund. Also nicht nur auf Salatkopf. Sondern auch den eigenen Kopf anschalten.
Mhm. Auch mal die rote Beete mit einfließen lassen.
Naja, eben auch auf die Kombinationen achten. Das ist schon tatsächlich wichtig. Also es gibt ja dann wirklich, man spricht in der Ernährungswissenschaft auch von Pudding-Vegetarier, die einfach, das hat meine Großmutter auch gemacht, die hat einfach nur noch ihren Grießpudding gegessen. Das sind dann natürlich irgendwann, man sagt immer, die Veganer haben da irgendwie so ein Problem mit. Aber es ist das Problem grundsätzlich von der unausgewogenen Ernährung, dass man sich irgendwann so einschießt auf bestimmte Lebensmittel und dann halt bestimmte Nährstoffe vernachlässigt und es macht sich auf kurz oder lang dann bemerkbar. Ne? Aber das viele Nährstoffe werden halt auch erst über Jahre sichtbar, wenn sie zu wenig da sind. Also man sollte da auch schon mal regelmäßige Bluttests und so weiter machen. Aber wir sprechen ja heute gar nicht davon, wenn man jetzt die Ernährung komplett auf vegan umstellt, sondern dass einzelne Mahlzeiten oder mal tageweise es ganz gut ist und auch ganz gut schmecken kann. Zu dem Punkt kommst du nämlich jetzt, wenn man mehr grünbasiert kocht und Fleisch und tierische Produkte einfach mal weglässt.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
So, liebe Antonina, jetzt wissen wir, wie viel Fleisch wir irgendwie essen, dass es ganz gut sein kann, wenn man auch mal ein bisschen weniger isst oder wenn man einzelne Mahlzeiten jetzt einfach mal pflanzlich isst. Mhm. Aber erzähl uns doch mal, welchen Stellenwert hat Fleisch und, sagen wir mal, oder tierische Produkte überhaupt in der Gastronomie?
Klar, der Trend geht schon ins Pflanzliche, immer mehr. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt. Aber immer noch ungefähr 80% der angebotenen Speisen sind wirklich nicht vegetarisch, sondern wirklich sehr fleischlastig, auch Fisch oder tierische Produkte. Und das finde ich eigentlich ein bisschen spannend. Aber woran liegt das, ist die Frage. Und es liegt wirklich so ein bisschen, also ich kenne das ja von uns auch, wenn wir essen gehen oder so. Und dann denkst du, heute esse ich mal das Stück Fleisch oder das Geschmorte, das ist, da bin ich daheim irgendwie vielleicht zu faul. Oder
das hat
ich,
man so im Kopf, ne?
Weißt du, wie ich meine?
Wenn man schon essen geht, dann...
Dann muss man es irgendwie, dann hat es doch irgendwie so einen Stellenwert, dass es doch noch irgendwie, ja, was Besonderes ist. Und nicht nur das irgendwie das Schweinekotelett, wo ich mir daheim irgendwie schnell in die Pfanne schmeiße, sondern doch irgendwie, und man bestellt dann eher im Restaurant Fleisch wie pflanzliche Produkte. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Kollegen und Kolleginnen, die sind da auch noch nicht so dabei, dass sie sagen, okay, komm, es geht auch anders. Und das ist was, das ist mir so wichtig, also dass man wirklich auch zeigen kann. Und bei mir waren tatsächlich schon im Restaurant Veganer, die danach gesagt haben, okay, bei dir, heute esse ich mal ein Stück Fleisch, und andersrum genauso. Die größten Fleischesser waren bei mir und haben gesagt, okay, krass, bei dir esse ich echt vegan, ohne dass ich es merke. Und das ist was für mich, also ein größeres Kompliment gibt es ja eigentlich fast gar nicht, ne? Dass du sagen kannst, okay, du kannst den größten Fleischesser dafür überzeugen, dass auch Gemüse und ja, die Kombinationen einfach so interessant sind, dass das einfach nicht vermisst wird. Ja, dass es nicht die Hauptquelle ist. Das finde ich halt so wichtig. Hm. Ne?
Ja, du hast es ja auch, so dein Konzept ist es ja auch, dass du einmal die vegane Sparte bedienst und einmal dann, wenn Fleisch, dann richtig gut und auch, sagen wir mal, aus einem kontrollierten, guten, aus einer guten Züchtung.
Ja.
Auf was legst du da Wert?
Also ich gehe wirklich auf die Höfe. Also bei mir ist es so, wenn ich bestelle, dann schaue ich wirklich, wo bestelle ich, wo kommt's her, auch wo ich hier in die Region gekommen bin. Ich bin wirklich zu jedem auf den Hof gefahren. Die haben mich dann mal angeschaut und haben gesagt, okay, bei uns war noch nie jemand irgendwie. Dann sage ich, ja, aber ich bin ja auch jemand, ich bin sehr tierlieb. Obwohl ich Fleisch esse, um Gottes Willen, ich will das nicht. Aber ich weiß natürlich auch, wo es herkommt. Ich verstehe das Ganze, dass es natürlich auch kulturell bedingt ist bei uns. Ja, wir sind damit so aufgewachsen. Schon früher wurde Fleisch gejagt. Also wenn du mal ganz zurückgehst, ne, wie du das auch immer machst, aber so ist es ja. Ne? Und ich finde, wenn man das aber so ein bisschen auf heutzutage umlegt und sagt, okay, also mich hat das gerade echt schockiert, wo du gesagt hast, einen Tag fleischlos, dass das so viel, also so viel ausmacht. Stell
so
mal
viel
vor.
Tiere schont.
Ja, oder? Ja. Also ich bin da auch dabei. Ich habe auch schon gesehen, wie man Tiere schlachtet. Um Gottes Willen, ich muss, also man muss das, finde ich, wenn man Koch oder in dieser Branche ist, muss man das gesehen haben, damit man einfach mit dem Tier ganz anders umgehen kann und auch dieses Produkt ganz anders wertschätzt. Ja. Ne? Auch wenn das kein schöner Moment ist, aber so ist es einfach mal. Also mir ist es auch wichtig, dass man mich auch oder die Köche oder die Metzger einfach auch versteht. Also und dass man das nicht belanglos da liegen hat und denkt, okay, komm weiter und Massen, oh, wir schmeißen es weg oder nicht. Es muss Sinn machen, es muss alles verwertet werden, das ist auch so ein Punkt. Nicht nur irgendwie die schönen Teile, wo es wirklich nur zwei Stück davon gibt. Nein, ihr könnt auch wirklich alles, vom Schwanz bis zur Nase, sagt man ja auch so, Nose to Tail. Und das ist, so, jetzt habe ich damit mal aus.
Das ist aber auch was da würde ich gerne auch noch einen Punkt zu sagen.
Ja, gerne.
Ich bin ja ganz grundsätzlich gegen Lebensmittelverschwendung, was mir auch nicht immer gelingt, aber wo ich zumindest versuche, drauf zu achten. Und ich sage ja auch immer, wenn man satt ist, sollte man aufhören. Wo ich es mir immer reinzwinge, ist, wenn ich schon ein Stück Fleisch esse.
Ja, dass du es isst dann.
Das ist auch komplett essen.
Finde ich.
Wirklich.
Also, es ist auch eine Wertschätzung, finde ich. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist Respekt,
ja, also
und Wertschätzung.
Da habe ich echt einen Schmerz bei. Ja, also, wenn dann Fleisch irgendwie weggeworfen wird, bin ein großer Fan irgendwie from nose to tail, wie du gesagt hast, dass man alles irgendwie verwertet. Und das finde ich auch toll, so wie man es früher gemacht hat. Wie gesagt, ich bin in der Metzgerei groß geworden. Da wurde mit ganz viel Einsatz wurde wirklich alles verwertet. Ob das jetzt Kutteln waren oder ob das...
ja, ob man das mag oder nicht, ist dahingestellt.
Ob es Maulsalat war oder so, es wurde alles verwertet und alles noch mit einer... Naja, mein Vater, das muss ich vielleicht auch noch ganz kurz erzählen, mein Vater wurde relativ früh in die Metzgerei gezwungen eigentlich, weil sein Vater so früh starb, musste denn das Geschäft übernehmen, er wollte eigentlich immer Lehrer werden und musste dann natürlich Familie versorgen, die Metzgerei dann weiterführen und für meinen Vater war das ein ganz großer Akt, Tiere zu schlachten. Mm. Das, also ist für ihn war das ein emotionaler Wahnsinn eigentlich.
Ist es ja auch. Ne?
Und so, dass er halt dann wirklich jeden Sonntag in die Kirche gelaufen ist und
macht er heute
sich,
noch.
Also macht er heute noch, um sich da quasi zu entschuldigen für das, was er da irgendwie machen musste. Aber nichtsdestotrotz hat er seinen Beruf auch geliebt. Also hat es voll ausgefüllt mit allem, was er so hat. Und wird in der Metzgererinnerung und Ehrenobermeister und. Aber es ist eine, was ich gelernt habe, ist, es ist eine ganz andere Wertschätzung eben da für das Tier und für das und deshalb esse ich es eben auch mit Bedacht oder auch zwischendurch dann mal ganz tierfrei, weil ich ja, es ist, einfach ein Lebewesen. Das sollte man nicht vergessen.
Ich verzichte auch nicht komplett. Um Gottes Willen, keiner ist perfekt. Aber jeder so, wie er will. Und dann auch wirklich mit Bedacht und einfach nicht nur in den Supermarkt rennen und sagen, okay, schau mal, auch den Kindern, bringt das bitte den Kindern einfach bei, dass das Hähnchen nicht in der Plastikverpackung im Supermarkt aufwächst. Ne? Also wirklich, meine Tochter isst ganz wenig Fleisch, nur mit Bedacht, weil sie immer sagt, wir haben auch Hühner, ne, bei uns. Und dann sagt sie immer, nee, das geht nicht. Und das finde ich auch okay, ne? Und ja, es gibt, ist eine ganz andere Verbindung, ne?
Es gibt so manche Momente, wo ich mir, ja, das sind so ganz spezielle Momente, wo sich viel umstellt. Wieder der Blick einfach in die Augen da, ne? Von dem Luisenhof. Oder auch, ich stand in Hamburg, meinem Riesensupermarkt, und da war eine Wand vor mir nur mit in Plastik verpacktem Kochschinken. Mhm. Also bestimmt 100 verschiedene. Und da habe ich mir gedacht, nee.
Das
also
kann das, nicht sein.
Das ist, dass dann da 5 Scheibchen da irgendwie drin liegen, du hast einen Haufen Plastik da irgendwie drumrum, da machst du dich doppelt irgendwie verantwortlich, das machst du nicht mehr.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Aber um das jetzt mal wieder ins, in das Schöne
jetzt
zu drehen
zurück,
und das Grün einfach auch so gut schmecken kann. Hast du das denn in der Küche auch, wenn du da jetzt in so einen Eintopf, sagen ja viele, da gehört ein Stück irgendwie Geräuchertes mit oder so mit da rein, dass das schmeckt. Hast du das denn dann bei dir oder wie machst du das in der Küche? Sagst du, ich lasse das mal ganz bewusst weg, also bei pflanzlich Betontem, also bei so einem Almtopf oder sowas, achtest du drauf, dass du es dann eher ersetzt oder wie gehst du da irgendwie?
Also das finde ich ein spannendes Thema. Ich verstehe natürlich den Ersatz. Wenn man sagt, okay, man isst jetzt aus ethischen Gründen zum Beispiel kein Fleisch mehr, will aber auf ein Schnitzel nicht verzichten, dann verstehe ich den Ersatz, also diesen Punkt, weil man sagt, okay, man will was Ethisches machen, aber mein Schnitzel schmeckt mir halt und meine Leberwurst, dann kann ich das gut verstehen, dass man das kauft, ne? Ich so in der Küche bin eher so, dass ich sage, ich möchte die Ersatzprodukte nicht bauen, weil entweder esse ich einen Schnitzel oder nicht. So, aber das ist ja jedem selber überlassen. Aber ich finde, dass man das natürlich super gut, also man kann das echt sehr gut ersetzen, ohne dass man das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie einen Schnitzel baut oder eine Frikadelle. Man sagt einfach, man macht einfach mal ganz was anderes. Nimmt einfach mal die, ja, um Gottes Willen, wenn man sagt, man nimmt mal Hirse, man nimmt Bulgur, das ganze Getreide, man kann da wirklich viel damit machen. Ein Risotto und dann nimmt man schön Pilze, ein paar Cashewkerne zum Beispiel. Und dann hat man einfach, man braucht Konsistenzen und Texturen. Das ist ganz wichtig, auch beim Gemüse, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt zum Beispiel wirklich beim Gemüse bleiben. Auch die asiatische Küche ist ja eigentlich vegan. Ich finde das ganz spannend, weil ganz viele mich immer fragen, wie kommst du auf dieses Vegane? Warum kochst du denn so viel vegan? Dann sage ich, nee, das hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, sondern einfach, ich bin ja sehr in der asiatischen Küche, das ist meine Handschrift und das ist einfach so, dass du da gar nicht drüber nachdenken musst, weil das ist einfach so, da ist kein, also die nehmen ganz wenig tierische Produkte her, ja, und dann bist du einfach, die nehmen viel Algen, nehmen viel Gemüse und dann wird das Gemüse einfach mal geschmort, dann wird es einfach mal angeröstet, richtig, auf einmal hat es eine ganz andere Konsistenz und einen ganz anderen Geschmack, also wenn du zum Beispiel einen Lauch, das ist ganz spannend, im Topf schmorst, schmeckt ja ganz anders, wie wenn du den in den Ofen schiebst und richtig schön schwarz werden lässt und innen dann das rausnimmst.
Das isst du aber nicht mit der Schwarze.
Das Schwarze nimmst du raus, die äußere Schicht, und dann kannst du zum Beispiel ein Püree da draus machen. Das wird super intensiv. Und wenn man dann noch so ein bisschen mit Crunch und schön anrichten, ihr wisst, das ist immer ganz wichtig, dein Auge isst auch mit, ja, und dann hast du da wirklich was Tolles geschaffen. Ne? Dann kannst du sagen, okay, du hast hier ein Lauchpüree und dann nimmst du den Lauch noch und dann frittierst du ihn vielleicht noch dazu. Dann hast du 3-4 verschiedene Arten von Lauch und vermisst am Schluss gar nichts.
Ne? Du galoppierst mir schon wieder so weit.
Entschuldigung, ich bin zu weiter. Ihr wisst, wenn ich im Eisen bin, da bin ich immer.
Es hatte mal ganz konkret, du hast jetzt so ein paar Sachen da schon aufgezählt. Also mit Risotto, mit Pilzen und so.
Was man als Ersatz nehmen kann, meinst
du? Wie baust du quasi ein fleischloses Gericht so, damit ich nichts vermisse? Darum geht's ja. Also wie kriegst du es hin, dass selbst der größte Fleischfan, nimm mal jetzt mal meinen Vater beispielsweise.
Ja, da machen wir mal einen Test noch. Das machen wir.
Das würde ich auch sagen. Ja. Dass wir zumindest zu unserem Gericht oder was du heute vorschlägst, dass man mal so eine Verkostung macht. Ich finde ja auch, das sagst du immer wieder, aber so ein Hummus, wenn man den mit ein bisschen, also der Trick bei mir ist, den Majoran.
Das wissen schon alle, weil das war schon mal in unserem Rezept. Aber
war schon mal mit drin, aber ich kann es nochmal erzählen. Das hört ja auch nicht jeder immer alle folgen. Also wenn man quasi einen Hummus macht, Kannst du ja sagen, wie man den am besten macht. Aber da einen gerösteten Majoran mit reintut. Mm. Also ne, eine Pfanne, beschichtete Pfanne, ja, ein bisschen anrösten, so dass er also nicht anfängt groß zu qualmen, sondern dass man merkt, dass das jetzt, oh, jetzt kommen diese ätherischen Öle. Mm. Und wenn man das dann mit in den Hummus mit reingibt. Also ich könnte schwören, 90%, und da schließe ich alle Metzger mit ein, schmecken nicht den Unterschied, ist das jetzt eine Leberwurst oder ist das ein Hummus?
Ja, das sind natürlich wieder die bestimmten Geschmacksrichtungen. Durch Gewürze kann man ganz viel machen, um Gottes Willen. Das heißt ja auch in den Ersatzprodukten, wenn ich eine Leberwurst, dann ist ja der geröstete Majoran drin, dass man diesen Geschmack und diese Erinnerung hat da dran. Und so kannst du natürlich auch jedes Gericht nachbauen. Du kannst auch sagen, ich hatte das ja schon mal kurz erwähnt, ich habe mal eine Foie Gras gemacht, wo jeder gedacht hat, oh Gott, das ist wirklich eine Foie Gras, obwohl es rein vegan war. Und das finde ich halt an der Foie Gras eine Gänsestopfleber, die man heute ja auch nicht mehr isst. Man kauft die auch nicht mehr. Aber es ist natürlich für die, wo es mögen, schon was Gutes. Aber wie kannst du das machen, damit es... Und das ist die Herausforderung für uns oder für mich als Köchin, wo ich dann sage, okay, da stehe ich dann wirklich dran und versuche, das so nachzubauen, dass ich nichts vermisse. Und du kriegst das wirklich durch Nüsse. Also Cashewkerne sind unerlässlich in diesen, weil die einfach von der Konsistenz, du kannst so viel damit machen. Also ganz viel in veganen, vegetarischen Gerichten ist Nuss mit drin, weil Nuss und Pilz, das ist einfach erstmal Umami-Geschmack. Zweitens ist die Konsistenz und du kriegst halt durch den Fettgehalt nochmal so eine Cremigkeit hin, wo du sonst nicht hinkriegst. Und das ist so das Geheimnis. Und dann musst du echt mit Gewürzen, auch mit Zitrus zum Beispiel, mit Apfel. Also du kannst ehrlich mit ganz vielen Sachen spielen, dass du sagst, okay, du kriegst da richtig, richtig, also dieses runde Gefühl hin. Also da ist jeder auch so ein bisschen, wo er sagt, okay, jetzt mache ich mir das vielleicht mal zur Aufgabe zu sagen, okay, was ist denn mein Lieblingsprodukt? Wie könnte ich das dann nachkochen? Ich habe auch mal so ein schönes Gulasch gekocht und da war wirklich nur Jackfruit drin. Also bis zum Schluss dachte jeder, das ist Fleisch.
Das
also,
mag ich zum Beispiel nicht. Ich mag die Konsistenz nicht.
Ja,
da aber kannst du mich echt jagen, Matt. Das schmecke ich zum Beispiel.
Ich mach das mal. Ich mache für Achim und seinen Papa, mache ich mal ein paar vegane, vegetarische.
Für Achim und seinen Papa. Es gibt auch noch eine Mama.
Und natürlich dazu, eine Mama, so. Aber die Mama ist jetzt nicht die Metzger. Die kriegt ja natürlich auch was, um Gottes Willen.
Man denkt ja, man hat hier so ein, ich habe so ein Vater-Sohn-WG hier.
Nein,
so ist es nicht.
Mama ist auch da.
Aber weil du das gerade so ansprichst, ja. Ich habe mal vor vielen Jahren habe ich mal eine Wintergrill-Geschichte gemacht mit dem Drei-Sterne-Koch, mit Christian Jürgens. Und er hat eine Jakobs-Muschel gemacht, aber vegan aus Rettich.
Ja, ist cool.
Und das habe ich wirklich nicht geschmeckt. Auch die Konsistenz war ähnlich zumindest, war sehr bissfest und so, aber auch auf den Grill gelegt und dann gemacht, vorher eingelegt in so einem Sud. Das war hervorragend. Aber es ist natürlich auch entscheidend, dass man diesen Fleischgeschmack so hinkriegt.
Ja, also das ist auch nicht,
Umami,
ist nicht so einfach.
Da musst du uns ein bisschen was zu erzählen. Also wie kriegt man den Bums sozusagen in so ein Gericht?
Natürlich ist, wir haben schon oft über Umami geredet, aber das ist wirklich was Wichtiges. Also gerade in der Küche, egal ob fleischlos oder nicht, aber das macht ein Gericht rund. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig, dass wenn du was isst, dann auch sagst, okay, durch zum Beispiel, was ist Umami? Sellerie. Pilze, also Shiitake-Pilze sind eins der obersten, wo man sagt, okay, wenn du da zum Beispiel mit Shiitake-Pilze einen Fond ansetzt, da kriegst du eine super Schü hin zum Beispiel, ohne dass Fleisch mit drin ist. Und das finde ich was, erstens die Farbe, zweitens der Geschmack, da hast du eine Tiefe nochmal und das ist was ganz Tolles und da sind nur Pilze drin, ja. Also es ist irre, man muss ein bisschen probieren und es ist auch nicht ganz so einfach, was ich aber an der pflanzlichen Küche wirklich zu schätzen weiß, man beschäftigt sich viel mehr mit dem Produkt und das ist eigentlich ganz schön und egal mit wem ich rede, also auch Laien, wo dann sagen, okay, nee, sie stellen sich wirklich viel anders in die Küche, auch im Supermarkt beim Einkaufen, weil sie sich einfach ganz anders mit diesem Grundprodukt beschäftigen und somit auch viel vielfältiger essen. Und das ist was wirklich Tolles, ne? Dass du sagst, okay, du hast da eine ganz andere, aber da ist Fantasie natürlich gefragt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also du brauchst keine tierischen Produkte beim Backen. Es geht auch ohne. Ne? Man kann auch sagen, okay, probier das mal mit Äpfeln, mit Bananen, Kichererbsen zum Beispiel. Wenn du das Wasser, ich hatte es glaube ich schon mal kurz erwähnt, oder?
Hülsenfrüchte an sich. Ne?
Hülsenfrüchte, also gerade auch im Dessertbereich. Das ist Wahnsinn, das Wasser von den Kichererbsen kannst du super zu einem Schnee aufschlagen. wie verrückt ist das eigentlich? Und kannst dann wirklich unterheben unter deine Massen und du kriegst super einen Kaiserschmarrn hin und der ist vegan. Wie cool ist das eigentlich? Weißt du, wie ich meine?
Ja, guck mal, wenn du eine Suppe jetzt nimmst, beispielsweise hast du ja das Suppengrün, ne? Was ist da alles mit drin?
Sellerie, Karotte, Lauch, Zwiebeln.
Ja.
Na, das sind so die vier Standardsachen. Genau, das sind die Geschmacksgeber. Und dann, wenn du jetzt noch Pilze zum Beispiel zufügst, statt dem Fleisch. Also klar, kostet auch ein bisschen was, das darf man nicht vergessen. Natürlich kann ich auch Champignons nehmen. Ich habe jetzt nur von den Shiitake geredet, weil die halt die Umami-Bombe sind. Ne? Die gibt's auch getrocknet. Da muss man da nicht so viele, ein bisschen einfach. Aber du kriegst da eine ganz andere Tiefe hin. Also ich finde das auch immer ganz schön, wenn ich Suppen oder sowas ansetze. Sie haben mich ja früher immer die Suppenqueen genannt. Ich glaube jetzt immer noch. Also das ist auch für mich so Fonds, Suppen. Also das anzusetzen, ich finde, wenn du das schon gut schaffst, dann brauchst du gar nicht viel mehr dazu, weil das ist einfach die Tiefe. Du nimmst es in den Mund. Du hast ja von mir auch mal unsere Immunbooster-Suppe, wo wir gegessen haben.
Ja.
Und es war echt schön, weil du hast es auch gegessen und hast gesagt, okay, das ist eigentlich nur eine Rinderkraftbrühe, ne? Aber du kannst alles, egal ob mit oder ohne Fleisch, einfach so viel mit einfachen Basics rausholen. Und das ist wichtig. Augenmerk auf das Produkt und das einfach in Szene setzen.
Wenn du jetzt so ein paar Tricks, Zutaten, beispielsweise hast du auch dieses Schwefelsalz, ne, was ja echt so einen Eigeschmack imitiert. Das ist übrigens auch ein Tipp für euch zu Hause.
Also in unserer Eierfolge könnt ihr das nachhören nochmal. Ja,
total verrückt. Das war eins, was mich so in den letzten Jahren in puncto Ernährung und Geschmack am meisten fasziniert hat. Ja. Also wenn man das quasi so auf ein Brot hobelt oder so, man denkt wirklich, man hätte dann Eiersalat drauf. Das ist total irre. Aber gibt es so ein paar Tricks, wo du sagst, das ähnlich wie mit dem Majoran und mit dem Hummus.
Also was ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel, wenn du Wassermelone einlegst, also wenn du sagst, okay, du willst einfach auch mal Fisch oder sowas probieren, dann nimmst du Wassermelone, legst es in Sojasauce ein, bisschen mit Wakame-Algen. Das ist krass. Lass das einfach mal über Nacht im Kühlschrank und dann grillst du das am nächsten Tag, dann hast du echt so eine Art Thunfischersatz, wo echt...
Was?
Ich finde, das ist super, super lecker. Aber ich kann euch da auch mal ein Rezept dazu schreiben. Ich finde, das sind so einfache Dinge, aber das ist das, was ich meine. Du musst dich viel mehr damit beschäftigen, um zu verstehen, wie bekomme ich den Geschmack hin. Das ist halt so wichtig.
Wassermelone?
Ne? Ja, wenn du eine Wassermelone, jetzt kommt ja jetzt dann die Zeit wieder, ne? Jetzt kommt die Wassermelonenzeit, so im Sommer dann. Und wenn du die nimmst, schneidest dir klein, in Streifen, also so einfach so Balken oder so, wie man die Saku-Blöcke auch kennt, ne? Die Thunfischblöcke. Und dann legt man die ein in Sojasauce, ein bisschen Wakame-Algen dazu. Oder Nori-Blätter kannst du auch nehmen. Die gibt es ja fast überall schon, diese Sushi-Blätter. Und dann lässt du das marinieren und brätst es. Das schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Ne? Und man hat so einen richtigen Fischgeschmack im Mund, wo man denkt, okay, das kann man sich wirklich mal zum Sushi. Und dann hat man veganes Sushi. Ne? Also ist eigentlich schon spannend. Aber ich finde den Blick von Achim immer so gut.
Wenn ich stelle mir das dann immer so vor. Weil das ist ja die Schwierigkeit, wenn man natürlich da über Kochen und über Ernährung spricht.
Dass ich nichts mitbringe.
Das nicht
mitbringe.
Sieht.
Nee, alles gut. Aber klar, mit Soja kannst du auch ganz viel machen. Ne? Also der Sojageschmack ist wirklich auch Umami pur. Darum gibt es den ja überall, auch in Suppen, in Soßen. Also auch wenn du einfach mal sagst, okay, du machst rote Beete. Ja, rote Beete ist für mich ein ganz, ganz tolles Gemüse. Dann kannst du sagen, okay, du machst eine rote Beete, Risotto oder ein Couscous, ist ja egal was. Und dann machst du eine geschmorte rote Beete im Püree und keine Ahnung, kannst du noch eine Pasta, du kannst ja alles aus rote Beete machen. Und das Wichtige ist, dass du immer noch so ein bisschen einen Crunch mit reinbringst, dass du verschiedene Texturen kriegst, weil das ist ja oft auch, was wir am Schnitzel mögen. Ne? Am Schnitzel mögen wir die Panade, die Crunch, dann habe ich das dünne Kalbfleisch. Also wenn man ganz ehrlich ist, so viel schmeckt man von diesem Kalbfleisch da drin nicht. Weißt du, wie ich meine? Es geht eher um das Ganze außenrum. Wenn ich das zum Beispiel mit Sellerie mache, geht es genauso. Eine dünne Selleriescheibe und das paniere ich aber richtig, richtig, ich muss es sagen, geil. Dann ist das auch ein richtig gutes Ding, ne?
Und dann heißt es, wie die Butter so drüber konfieren?
Also soufflieren musst du.
Soufflieren.
In der Pfanne immer und immer wieder drüber schwenken. Und du musst es machen, weil ganz viele sagen mir dann immer.
Jetzt aber nicht die Butter dann. Kannst immer wieder. Also wenn es vegan ist.
Kannst du auch mit Pflanzenöl machen. Das geht ganz genauso. Du brauchst jetzt kein Butterschmalz. Du kannst einfach gutes Rapsöl zum Beispiel nehmen oder irgendwas. Ja. Und immer wieder drüber. Und wackeln. Also das ist wirklich Arbeit. Also es ist auch nicht so einfach, wie jeder denkt, dass man sagt, okay, ich schmeiß das halt in die Pfanne und dann wird es so. Da muss man sich einfach auch ein bisschen Gedanken machen.
Was mich echt noch interessieren würde, wenn du jetzt, ob das wirklich auffällig ist und ob man da wirklich was vermisst. Wenn du eine Mittagskarte hast, beispielsweise, und hast da jetzt, ohne dass du es groß deklarierst, nur sagen wir mal, vegane oder vegetarische Gerichte drauf.
Ganz oft.
Kriegst du dann zu hören, ich vermisse hier was oder was anderes bestellt?
Nein,
ich glaube, das ist nämlich auch echt Kopfsache, ne?
Ja, wirklich. Und bei mir ist es ja so, also jeder, der mich kennt und schon mal bei mir essen war, egal wann in den Jahren, ich schreibe ja nicht Karten, wo ich sage, okay, das gibt's. Wer bei mir essen kommt, sagt, das sage ich oft, ja, das gibt's. Ich mache euch ein Menü und ihr esst es einfach so in der Art. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach, man nimmt diesen Druck raus, sich was auszusuchen. Ja? Und das finde ich was ganz Schönes. Macht das mal, wenn ihr ins Restaurant geht. Fragt doch einfach mal, macht mir was. Ich bin gespannt, was ihr dann sagt. Also wenn ihr eine wirklich, auch beim Italiener, das kannst du ruhig machen. Und das finde ich ganz spannend, es ist wirklich ein guter Tipp, weil es gibt manchmal Sachen, die hättest du nie bestellt. Nie im Leben. Und danach sagst du, und das ist für mich immer das Schönste, weil die Leute dann da sitzen und sagen, ach, Antonina, hätte ich nie bestellt, war so gut. Bleibt mir in Erinnerung.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil meine Standardfrage, also Freunde oder Menschen, die mich kennen, die kennen meinen Standardspruch, wenn ich irgendwo hinkomme. Mhm. Und dann sage ich immer, und was würden Sie denn essen? Oder weil ich keinen Bock habe, die ganze Speisekarte da rauf und runter zu lesen. Das ist, ich weiß es nicht. Sondern einfach, was würden Sie? Und dann hört man ganz oft, vieles davon nicht, weil ich bin vegan. Mhm. Oder ich esse vegetarisch. Was würden Sie denn dann vegetarisches oder veganes bestellen? Und so bin ich schon oft zu Gerichten gekommen, die ich vorher nie bestellt hätte. Und die aber unglaublich lecker waren.
Ja, völlig. Ja. Ich finde auch, zum Beispiel sind tierische Produkte eher, also wir sollten so ein bisschen unser Augenmerk lassen, dass es eher die Beilage ist. Einfach mal das Ganze umkehren. Also man macht dieses Grundessen einfach vegetarisch und nimmt dann zum Beispiel einfach das Fleisch als Add-on, wenn jemand gar nicht irgendwie drauf verzichten möchte. Und irgendwie hast du dann alle an einem Tisch. Das ist eigentlich auch cool, ne? Also ist schon eine schöne Sache, würde ich mal sagen.
Also wenn man jetzt davon ausgeht, weniger Fleisch im Alltag, wie gelingt einem das realistisch, wäre so ein Punkt, das gar nicht überthematisieren. Also auch zu Hause, dass man jetzt gar nicht irgendwie der Familie groß erzählt, oh, ich habe heute mal was Veganes gekocht und was Besonderes draus macht, sondern dass man es eher so unterjubelt. Ja. Ne? Und sagt,
und es funktioniert wirklich gut. Bedeutet, weil wenn dieses Thema aufgemacht wird, dann immer jeder, oh je, bist du jetzt auch in dem Trend? Oh nee, und gerade die ältere Generation ist ja oft so, dass sie sagen, oh nee, was ist denn das? Ich will das gar nicht. Macht es einfach. Und ich sag euch, die Oma, der Opa, auch egal wer, Kinder, die werden es einfach essen. Ich habe gestern erst wieder so ein Thema gehabt. Ich habe gestern so Hirsetaler gemacht und hatte da so eine Ziegenkäsefüllung drin, also vegetarisch war es, und mit Feige. Und das hätte ja die Oma nie gegessen. Und ich habe sie einfach gemacht mit Avocado und habe sie hingestellt. Hat dann noch süß ausgeschaut. Ne? Und die hat gegessen. Hat gesagt, ach super, der Schnitzel ist super. Hat sie gesagt, der Schnitzel ist super. Sag ich ja wie der Schnitzel.
Ja, auf der anderen Seite, ich habe meine Oma früher nie sagen hören, oh, ich habe heute mal vegan
natürlich nicht.
Linseneintopf gekocht. Niemals. Oder so. Also in den meisten Fällen war der ja sogar vegan.
Ja, ganz oft, ne? Weil man hat ja auch nicht immer Speck oder irgendwas, was man reinschmeißt, sondern das ist ja gar nichts Untypisches. Es ist was ganz Normales und es ist wirklich, wir tun uns da noch was Gutes, ne? Und man muss den Druck einfach wegnehmen und dann sinkt der Konsum ganz automatisch und das finde ich was, wenn man da irgendwie nicht dieses Muss hat, sondern ja, man kann und man macht einfach, ne? Und dann kann man das ganz cool in Szene setzen, würde ich sagen. Und besser geht's fast gar nicht, oder?
Und ich würde sagen, es wird Zeit für unser Erfolgsrezept der Woche.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Theorie allein macht ja noch kein Abendessen. Deshalb zeigen wir euch heute ein Geheimnis. Es ist wirklich ein Geheimnis, bei dem man Fleisch ganz entspannt weglassen kann, ohne dass irgendwas fehlt.
Ja, es gibt auch keine Ersatzprodukte, sondern eine Kombination aus Zutaten, die aus allem Grünen was maximal Leckeres zaubert oder macht. Mit dem ihr quasi ein Gericht verfeinert und alle glücklich werden. Fleischlos, natürlich.
Ja, unser geheimes Umami-Gewürzsalz. Ich habe mir mal gedacht,
dass du das heute rauslässt. Das ist mir echt, das ist ein Ding, weil das ist wirklich so aus dem Zauberschrank der Antonina Müller. Ich habe sie lange gegängelt, muss man sagen, dass sie das jetzt verrät. Und ich bin ganz verwundert, Antonina,
na, für euch
dass du das,
das
jetzt raushaust.
Na klar. So. Also, es gibt ja solche Gewürzsalze, die man kaufen kann. Und ich finde es einfach schön. Man kann es selber machen. Es ist natürlich jetzt nicht in 5 Minuten gemacht, aber man hat ja auch eine Menge, die dann einmal auch lange reicht. Also, was ihr braucht, es sind 3 Stück Knoblauchzehen, 250 Gramm Shiitake-Pilze, könnt ihr getrocknet nehmen oder frisch, dann 4 Stück Frühlingszwiebeln, 100 Gramm Knollensellerie, 20 Gramm Kombu-Algen getrocknet, gibt es in jedem Asiamarkt, 50 Gramm Walnüsse, Dann brauchen wir ungefähr 50 Gramm getrocknete Tomaten, gerne die guten. Dann Limettenschale von einer Limette, Meersalz und gern weißer Pfeffer, der ist ja schön fermentiert und der hat nochmal so was Tiefes, so ein bisschen Parmesanartiges, gibt nochmal einen tollen Geschmack. So, und was ihr machen müsst, ihr müsst die Shiitake-Pilze, Knoblauch, Sellerie und Frühlingszwiebeln in gleich große Stückchen schneiden. Das ist ganz wichtig, dass es ungefähr gleich röstet. Und dann in den Backofen geben, vorgeheizt, bei ungefähr 200 Grad Ober-Unterhitze, dass kein Umluft ist, bitte, weil sonst fliegt alles weg, das wollen wir nicht. Und circa 15 bis 20 Minuten gut anrösten, damit schon ein bisschen Farbe entsteht. Darf gerne auch ein bisschen länger sein, aber nicht schwarz, ist ganz wichtig. Und dann wird das Ganze nochmal in den Dörrautomaten gegeben, wenn einer daheim ist. Wenn nicht, ist auch gar nicht schlimm. Einfach im Backofen weiter trocknen oder am Kachelofen an einem warmen Ort. Ungefähr 12 bis 15 Stunden, gern auch 24. Also da könnt ihr wirklich schauen, wie es am besten geht. An einem Kachelofen dauert es meistens ein bisschen länger. Im Backofen ist ganz wichtig, die Tür offen lassen, sonst bleibt die Feuchtigkeit drin und es bringt gar nichts. Und um die 60 Grad wäre perfekt. Was auch gut funktioniert, ist der Reiskocher. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Da fermentiere ich gerne auch mal drin. Also wer den hat, das geht auch. Dann die getrockneten Tomaten, die Limettenschale und die angerösteten, das ist ganz wichtig, die Walnüsse auch nochmal anrösten, dazugeben und auch mittrocknen lassen. Einfach nochmal die 12 bis 24 Stunden mit zu den anderen stellen, dass alles wirklich schön trocken ist. Nun noch den Pfeffer und die Algen zugeben. Die Algen sind ja schon getrocknet, die muss man nur noch zerbröseln dann. Und das Ganze wird fein gemixt. Und dann das Ganze nur noch mit Meersalz vermischt. Und dann habt ihr euer ultimatives Gewürzsalz, das eigentlich zu allem passt.
Das heißt, wie wendet man das denn an? Also wie setzt du das ein? Beispielsweise, ich mache jetzt ganz simpel nur Gemüse. Ich habe nur Brokkoli.
Du hast nur Brokkoli. Du kochst ganz kurz den Brokkoli. Bitte koch den nicht tot. Am besten dünsten 2-3 Minuten, dass er richtig bissfest ist. Ja, das macht ganz viel aus. Weil wenn der verkocht ist, erstens...
Und
laut
schneiden,
dir.
Ne? Also Kohl vorher schneiden, damit die Glucosinolate zu Sulforaphanin umgewandelt werden.
Ja, das immer
dass
sagt.
Es so ganz besonders gesund ist und dann möglichst schonend zubereiten, der Brokkoli. Ne? Ja. Deshalb, und dann, wie gebe ich das?
Ja, genau. Und dann wirklich, es ist nicht nur der Gesundheitsfakt dabei, sondern auch die Konsistenz. Brokkoli braucht einen Biss, dass es nicht... Dann schmeckt es komisch einfach, es ist einfach so. Und dann am Schluss einfach das Salz nochmal zugeben, also die Gewürzmischung. Und wer möchte, kann noch einen Tropfen, zum Beispiel Sojasauce oder irgendwas dazugeben. Bisschen gehackten Ingwer, auf einmal habt ihr ein super leckeres Gericht. Also da braucht ihr gar nichts anderes.
Also du nutzt es quasi wie so ein Würzsalz,
wie
ein Geschmacksverstärker.
Wollte ich gerade sagen, wie ein natürlicher Geschmacksverstärker, ohne dass Glutamat zugesetzt wurde. Kann man das so sagen?
Das kann man... Wahrlich so sagen.
Ja, wenn euch das zu schnell ging, gar keine Sorge. Ihr könnt natürlich die ganzen Zutaten und das Rezept in den Shownotes einfach nachlesen und dann nochmal gucken, wie geht's eigentlich.
Und damit sind wir am Ende unserer fleischlosen Folge angekommen. Wenn ihr heute etwas mitnehmt, dann vielleicht weniger Fleisch ist kein Verzicht, sondern kann eine bewusste Entscheidung sein für euch und fürs Klima. Und fleischlos glücklich, das geht.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Und wie immer gibt es zum Schluss noch unseren kleinen Reim. Wir haben ChatGPT gefragt, fass uns nochmal alles Wichtige der Folge in Reimform zusammen. So kann man es sich ja einfach viel leichter merken.
Nicht alles braucht ein Steak im Schein. Auch grün kann richtig gut und kräftig sein.
Wer klug kombiniert und würzt mit Mut, dem schmeckt's und tut dem Klima gut.
So ist es. Fleischlos glücklich mit Iss, Ernährungswissen mit Biss.
Wir freuen uns auf nächsten Montag. Da geht's wieder weiter mit einer neuen Folge.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Das war Iss, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.